Ich möchte uns für die Predigt einen Text vorlesen aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Da heißt es, Jesus drängte die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Lass uns mal versuchen, heute uns noch so ein bisschen in diese Geschichte hineinzuversetzen. Ich mache heute nur noch so den Anfang davon und dann werden wir nächste Woche mit der Predigt weitermachen. Also, wir haben hier zunächst mal Folgendes vor uns. Jesus hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Er hatte viele Kranke geheilt und im Anschluss daran 5000 Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Jetzt war es Abend geworden und er wollte eine Weile für sich alleine sein. So ließ er seine Jünger in ihr Boot steigen und schickte sie zum anderen Ufer des See Genezareth. Aber jetzt berichtet uns die Bibel, dass ein Sturm aufzog. Ein Sturm, der so stark war, dass selbst die See Genezareth erfahrenen Jünger nicht mehr das Land erreichen konnten. Und diese Situation hielt quasi die ganze Nacht an. Die Jünger sind ja abends losgefahren und wir lesen, dass Jesus erst zum Ende der Nacht zu ihnen kam. Es steht da im Urtext die 4. Nachtwache, das war so zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das heißt, die Jünger waren schon richtig abgekämpft. Die hatten die ganze Nacht über gegen diesen Sturm gekämpft und waren durchnässt und erschöpft und durchgefroren. Und mit einmal sehen sie, dass da jemand zu Fuß ihnen auf dem See entgegenkommt und Panik bricht aus. Sie fangen an zu schreien und sind zu Tode erschrocken, weil sie glauben, dass sie ein Gespenst sehen. Aber Jesus gibt sich zu erkennen und sagt, habt keine Angst, ich bin's. Und das ist die Situation, in der jetzt Petrus den Mut fasst und zu Jesus sagt, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und Jesus sagt zu Petrus, komm, und Petrus tut es tatsächlich, er steigt aus dem Boot. Und zunächst hat er seinen Blick auf Jesus gewandt und die Sache klappt. Er kann tatsächlich in der Kraft Jesu auf dem Wasser gehen. Aber dann, als er den Blick von Jesus abwendet, dann sieht er, was um ihn herum vorgeht. Der Sturm ist stark und das Wasser ist nass und die Wellen sind hoch. Und im selben Moment beginnt er zu sinken und schreit voller Panik, Herr, hilf mir. Und Jesus streckt seine Hand aus und sie steigen beide ins Boot. Diese Geschichte ist ja in der Lutherbibel überschrieben mit den Worten Jesus und der sinkende Petrus auf dem See. Und auch in einer modernen Übersetzung heißt es Petrus droht zu sinken. Das ist diese Übersetzung, das Buch. Auch wenn in unserer Gesellschaft die Bibel nicht mehr besonders oft vorkommt, da glaube ich doch, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die von dieser Geschichte zumindest schon mal was gehört haben. In der Kirche, im Religionsunterricht, im Kindergottesdienst, vielleicht sogar irgendwo auf Bibel-TV. Und was vielen in Erinnerung ist, ist nicht zuletzt auch vielleicht gerade bei uns wegen den Zeichnungen in manchen Kinderbibeln so dieses Bild von Petrus, der in den Wellen versinkt. Ich weiß nicht, haben manche von euch das noch so innerlich vor Augen, so Jesus muss ihn retten und reicht ihm dann die Hand, um ihn dann nach oben zu ziehen. Wenn wir uns das anschauen, das ist das Bild eines Versagers. Das Bild eines Menschen, der sich irgendwie zu viel vorgenommen hat. Der sich zu weit vorgewagt hat und der jetzt gerettet werden muss aus diesem Schlamassel. Und die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist das gerecht, dass diese Geschichte den Titel trägt, der sinkende Petrus oder Petrus droht zu sinken? Müsste man nicht erst mal fragen, wie ist der überhaupt so weit gekommen, dass er sinken konnte? Müsste diese Geschichte nicht viel mehr heißen, und jetzt darfst du weitermachen, als Petrus auf dem Wasser lief? Ich meine, wir können ja über Petrus denken, was wir wollen, aber wie oft laufen wir denn so in der Kraft Jesu auf dem Wasser? Das hat ja erstmal geklappt bei ihm, hat ja erstmal funktioniert. Wäre das nicht mal eine Erwähnung wert gewesen, was Petrus hier Fantastisches gewagt hat und erlebt hat? Die Frage, die sich uns hier stellt, ist ganz einfach diese. Hat Petrus hier wirklich versagt? Ist er wirklich ein Versager? Um das beantworten zu können, müssen wir an dieser Stelle zunächst einmal eines ganz deutlich feststellen. Versagen ist immer relativ. Ob wir jemanden als Versager anschauen, entscheidet sich meistens nicht daran, ob er etwas geschafft hat oder nicht geschafft hat, sondern es entscheidet sich vielmehr daran, wie wir ihn und seine Taten bewerten. Wie wir von außen das anschauen, wie wir es beurteilen. Versagen, das ist ganz oftmals so eine Sache der Interpretation, eine Sache der Beurteilung. Ich bringe uns dafür mal kurz zwei Beispiele. Der Erfinder des Impfstoffs gegen Kinderlähmung heißt Jonas Salk. Und nach dem Zweiten Weltkrieg begann er in Pittsburgh mit seinen Forschungen. Er testete 200 verschiedene Stoffe, bis er endlich den gefunden hatte, der Erfolg brachte. Jemand fragte ihn einmal, was war das für ein Gefühl bei dieser Suche nach dem richtigen Impfstoff, 200 Mal zu versagen. Und Jonas Salk gab diese interessante Antwort. Er sagte, ich habe noch nie in meinem Leben versagt. Meine Eltern haben mir beigebracht, dieses Wort nie zu gebrauchen. Ich habe lediglich 200 Mittel entdeckt, mit denen man nicht gegen Kinderlähmung impfen kann. Zwei verschiedene Sichtweisen ein und derselben Sache. Winston Churchill wurde einmal gefragt, was ihm Stärke gegeben habe, Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg zu führen. Und er sagte, es war die Zeit, als ich in der Grundschule eine Klasse wiederholen musste. Und dann kam die Frage, wollen Sie damit sagen, dass der große Winston Churchill in der Grundschule sitzen geblieben ist und versagt hat? Und auch er sagte, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie versagt. Ich bekam nur eine zweite Gelegenheit, es besser zu machen. Jonas Salk hat also 200 erfolglose Versuche unternommen, einen Impfstoff gegen Kinderlähmung zu entwickeln. War Jonas Salk deswegen ein Versager? Winston Churchill war sitzen geblieben. War er deswegen ein Versager? Petrus ist bei dem Versuch, etwas mit Jesus zu wagen, versunken. War Petrus deswegen ein Versager? Auf eine gewisse Art natürlich ja. Er hat nicht die ganze Zeit auf Jesus geschaut und hat seine Augen abgewendet und ist gesunken. Aber wisst ihr, was ich über die ganze Szenerie denke? Meiner Meinung nach gab es in dieser Nacht 11 viel größere Versager. Nämlich die, die mit trockenem Hintern im Boot sitzen geblieben sind. Die anderen 11 Jünger, die es überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben, Jesus zu vertrauen und die damit die Chance verpasst haben, mit Jesus auf Wasser zu laufen. Nur ihr Versagen hat keiner so richtig wahrgenommen. Ihr Versagen wurde niemals kritisiert. Petrus versagte sozusagen vor aller Öffentlichkeit. Und Matthäus hat es nur aufgeschrieben, ne, dass wir es heute immer noch wissen dürfen. Deswegen heißt die Geschichte bis heute der sinkende Petrus. Aber das Versagen der Jünger, das war privat. Es geschah in aller Stille. Weil sie es gar nicht erst versucht hatten, auf Jesu Wort hin das Boot zu verlassen. Weil sie gar nicht gesagt hatten, Herr, sag nur ein Wort und ich komme. Ich habe mal so gedacht, wenn wir es uns aussuchen könnten, wir würden wohl alle lieber im Privaten versagen, oder? So dass es keiner mitbekommt. Und das prägt auch unser Verhalten in Dingen, die wir wagen oder eben nicht wagen, ganz maßgeblich. Bis dahin, dass manche einfach sagen, ich will mir gar keine Blöße mehr nach außen geben, ich probiere es gar nicht erst. Ich versuche es gar nicht erst. Das kann die schlimme Folge sein, wenn wir uns so sehr dafür fürchten, in den Augen anderer versagt zu haben. Dann wagen wir auch nichts mehr. Bloß nicht dumm auffallen. Hauptsache keine Angriffsfläche für Kritik bilden. Petrus war der einzige der 12, der es gewagt hat, nasse Füße zu bekommen. Und jetzt war Petrus aber auch der einzige, der zwei Dinge erlebte. Und lass uns das jetzt mal einmal anschauen. Das erste ist dies. Und für heute bleiben wir wohl auch dabei. Petrus war der einzige der 12, der die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, wenn man tatsächlich als Mensch auf Wasser laufen kann. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung gewesen ist, die ihn sein gesamtes weiteres Leben begleitet hat. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man auf Jesu Wort hin auf Wasser gelaufen ist, das vergisst du nicht mehr. Das lässt dich nicht so, wie du bist. Das ist etwas, was ein Leben lang prägt, in allem, was man weiterhin erlebt und erfährt. Und ich glaube, wenn Gott von uns Dinge verlangt, die wir niemals aus eigener Kraft schaffen könnten, und wenn wir uns dann darauf einlassen und Ja sagen und aussteigen aus unserem Boot, und wenn wir dann mit einmal erleben, dass es funktioniert, dass wir wenigstens zwei Schritte gehen können, dass wir mit einmal in seiner Kraft auch Dinge tun können, die wirklich auch nur durch ihn möglich sind. Das ist etwas, das vergisst man nicht so schnell wieder. Das prägt dich für dein Leben. Das ist etwas, was für den Rest deines Lebens dich begleitet. Und das ist auch etwas, was dich für den Rest deines Lebens total verändern kann. Nämlich die Sicht darauf, was wichtig ist im Leben und was nicht. Denn das sind Erlebnisse, gegen die alle anderen Erfahrungen, die das Leben uns so bieten kann, ja nur wie kalter Kaffee schmecken. Ich meine, mit was will man das vergleichen? Ein Leben an der Hand des allmächtigen Gottes, was soll da mithalten? Eine Achterbahnfahrt im Vergnügungspark oder der erste Kuss oder irgendwelche Extremsportarten? Es gibt ja Leute, die suchen einfach so den Kick für ihr Leben. Aber das alles ist doch lächerlich im Vergleich zu dem, was ich erleben darf, wenn ich es wage, an der Hand meines Gottes Schritte zu gehen, die ich bisher noch nie gegangen bin. Wir sollten bei unserer Beurteilung in dieser Geschichte, wer hier ein Versager ist und wer nicht, etwas vorsichtig sein. Und ich glaube auch, wir sollten bei der Beurteilung anderer, bei dem, was sie geschafft haben oder bei dem, wo sie manchmal eben von uns aus gesehen versagt haben, etwas vorsichtiger sein. Und ich glaube auch, wir sollten in der Beurteilung von uns selbst, über uns selbst, ein bisschen vorsichtiger sein, wenn wir darüber reden, wo ist etwas schiefgelaufen bei mir, wo habe ich versagt, wo habe ich daneben gelangt. Wir sehen immer nur, ja, ich habe vielleicht nasse Füße bekommen. Aber wir sehen ja gar nicht, was konnte Gott dadurch noch tun? Was hat er dadurch vielleicht bewirkt beim anderen? Das sind Dinge, die nimmst du mitunter überhaupt nicht wahr. Ich möchte einfach zum Schluss das nochmal so beziehen, so auf unseren Kleingruppenmarktplatz und uns noch eine kleine Anwendung bringen. Mit diesem Beispiel lässt sich ganz gut einfach so ein Bezug zu dieser Geschichte herstellen. Ich weiß nicht, wo du in Bezug auf Kleingruppen stehst. Vielleicht war diese Vorstellung heute Morgen das erste Mal für dich und du hast zum ersten Mal gehört, oh ja, das gibt's hier alles. Das ist einfach gut zu wissen einmal. Vielleicht aber bist du auch jemand, der vor einem halben Jahr mal gewagt hat zu sagen, ich mache das jetzt mal. Auf die Gefahr hin, einen Korb zu bekommen, ich biete das jetzt einfach mal an. Das ist etwas, was mir wichtig ist, das möchte ich mal tun, ich wage es jetzt einfach mal. Und du hast dich aus deiner Komfortzone gewagt und du hast das, was dir wichtig ist, was du gerne tust, angeboten als Kleingruppe und jetzt ist das Semester vorbei. Ich möchte dich einfach nochmal fragen, wie geht's dir? Was ist deine Erfahrung? So gehend auf dem Wasser. Das mal ausprobiert haben. Hast du Leute gefunden, mit denen du deine Leidenschaft teilen konntest? Hast du vielleicht gleich beim ersten Treffen gedacht, ach du liebe Zeit, mit den Leuten soll ich das machen, ein halbes Jahr lang? Was habe ich mir da angetan? Oder aber hat es richtig gut funktioniert bei dir? Habt ihr einander gefunden in eurer Kleingruppe, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist gut, so zusammen zu sein? Habt ihr rein äußerlich und auch in den Begegnungen miteinander neue Dinge gewagt? Vielleicht bist du jemand, der sich überlegt hat, jetzt im kommenden halben Jahr etwas Neues anzubieten. Und letztlich hat dich vielleicht dann doch der Mut verlassen und du hast dann hin und her überlegt und Terminprobleme und Zeitprobleme und am Schluss waren dann die Bedenken stärker und du hast gesagt, na, diesmal noch nicht. Ich kann das gut verstehen. Ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht in einem weiteren halben Jahr. Vielleicht geht es bei dir im halben Jahr dann soweit. Ist es dann soweit. Vielleicht bist du jemand, für den allein der Besuch einer Kleingruppe schon das Aussteigen aus dem sicheren Boot ist. Ja, da fangen wir mal ganz woanders nochmal an. Sich überhaupt vorzunehmen, sich einer Gemeinschaft von 5 bis 10 Menschen anzuschließen, sich jede Woche oder jede zweite Woche mit diesen Menschen wieder auseinanderzusetzen, vielleicht kontroverse Dinge miteinander besprechen, der eine hat diese Meinung, der andere hat die andere Meinung, vielleicht zu versuchen, erstmal klarzukommen mit der Verschiedenartigkeit der Charaktere und du weißt jedes Mal, so wenn der oder wenn die kommt, das wird mich wieder nerven. Es ist schon klar, ein Netflix-Abend auf der eigenen Couch ist schon bequemer. Das weiß ich. Ich weiß nicht, was das Boot ist, in dem du sitzt und was die Wellen sind, die dir Angst machen. Aber auch wenn du kein Simon Petrus-Typ bist, der so vorwegstürmt, der das als erstes macht, darfst du trotzdem wissen, dass Jesus auch dir seine Hand entgegenstreckt und dass er dich einlädt, mit dabei zu sein, dein Boot zu verlassen und den nächsten Schritt zu wagen. Die Entscheidung dafür lässt er bei dir. Das ist auch gut so, nicht wahr? Er zwingt uns nicht, aber er reicht uns seine Hand und er sagt, komm und wag es. Wir können gemeinsam neue Erfahrungen machen. Und wie es mit Petrus weiterging und was das alles dann auch noch für uns bedeuten kann, das schauen wir uns dann nächste Woche an.